Gib dir nun Zeit anzukommen, da wo du gerade bist. Nimm dir Zeit, dich ganz mit deinem Körper zu verbinden. Strecke deine Wirbelsäule, den Nacken und den Kopf so, dass du aufrecht sitzt. Weite und entspanne die Schultern. Spüre dein Gesicht, die Stirn, die Augenpartie, die Kiefergelenke und löse alle Spannungen und fühle von innen her Sanftheit und Weichheit. Erspüre die entspannte, stabile und ausgeglichene Haltung des Körpers. Im Körper zu sein heißt, gegenwärtig anwesend zu sein. Durch das Gewahrsein des Körpers hat nun auch der Geist seinen Zustand der Besetztheit und Zerstreutheit hinter sich gelassen. Körper und Geist sind jetzt vereint. Jetzt bist du mit deinem ganzen Sein da. Einfach da, präsent, offen. Einfach da, präsent, offen. Das ist unsere grundlegende Praxis. Und wir können sie nicht oft genug hören und uns wieder daran erinnern. Und wir werden dann feststellen, dass es sehr, sehr viele Situationen in unserem täglichen Leben gibt, wo wir sie ausführen können. Körper und Geist vereint. Körper, Geist und Rede sind vereint in Stille. Sätze, die wir alle hören, die wir oft gehört haben. Die uns aber nur daran erinnern sollten, sie dann auch auszuführen. Ich habe diese Praxis, die mir manchmal auch nicht so ganz präsent ist, für mich noch ein bisschen verkürzt. Und die heißt ganz einfach, jetzt bin ich hier. Und oft genug kann ich das einfach umdrehen, dann ist es noch griffiger. Bin ich jetzt hier? Und oft genug stelle ich fest, eigentlich nicht so ganz. Ganz offensichtlich, wenn ich herunterschaue, ist der Körper hier. Aber irgendwie bin ich doch nicht so ganz hier, nicht so ganz präsent. Und ich möchte alle von euch einladen, diese einfachen Sätze von vorne, jetzt bin ich hier, und von hinten bin ich jetzt hier, immer wieder zu hören. Und es ist eine immens herausfordernde Praxis. Eine immens herausfordernde Praxis. Wir werden dann feststellen, dass wir dann, wenn alles so ist, wie wir uns das vorstellen, ganz einfach sagen, jetzt bin ich hier. Weil das ja auch gut ist, dass ich jetzt hier bin. Und so hatte ich mir das ja auch vorgestellt, dass ich jetzt hier bin. Nur die meisten von uns sind damit sehr vertraut, dass das Leben und die Lebenssituationen leider sehr oft nicht so sind, wie wir uns das vorstellen oder eben nicht so ganz. Und dann zu sagen, jetzt bin ich hier, ist die Herausforderung. Und wir kennen das sehr oft zur Genüge. Jetzt bin ich zwar mit dem Körper hier, aber eigentlich möchte ich nicht hier sein. Warum bin ich denn nun hier? Warum bin ich denn nicht woanders? Und alle die Sätze, die dann kommen, die dann oft genug sich ausweiten in Vorwurf anderen Menschen gegenüber, dem Leben gegenüber, dass ich jetzt in einer Situation bin, wo ich eigentlich nicht hin will, wo ich nicht gefragt wurde, wo ich überrannt werde. Und dann wieder zurückzutreten in diesen Satz. Jetzt bin ich hier. Vielleicht hilft das aber dann noch ein kleines bisschen. Jetzt bin ich aber hier. Diese Praxis bedeutet, dass ich ein bisschen zurücktrete. Ich bin also da. Und das nächste Wort heißt offen. Die beiden Begriffe, die ich jetzt in westlichen Sprachen finde, vor allen Dingen in der amerikanischen, heißen Situation Awareness und Context Awareness. Das muss dann kommen. Sonst sagt das gar nichts. Ja? Es geht also nicht darum, dass ich mich irgendwie herausziehe aus der Situation und sozusagen mich abkapsle, sondern ich sage, da bin ich. Das passiert jetzt hier. Das ist die Situation, in der ich bin. Das ist das Ganze, wo ich jetzt sagen kann und muss, jetzt bin ich hier. Und die Offenheit ist dann notwendig, sonst ist es keine Praxis. Denn dann setzen wir als Menschen mit unserem ganzen Menschsein ein. Wachheit, Bewusstheit, Offenheit, Kreativität und Ähnliches mehr. Dann sehe ich, das liegt jetzt an, was ich tun könnte und tun muss, grundsätzlich ohne in den Geist des Vorwurfs und Ähnliches hineinzukommen. Ich habe diese Bemerkungen, wenn man so will, jetzt vorweggestellt, um einem grundlegenden Satz, den wir alle, solange wie wir mit Thai verbunden sind, nicht nur kennen, sondern ihn schon sozusagen verinnerlicht haben, noch ein wenig anders zu beschreiben. Und dieser Satz heißt, ich bin angekommen, ich bin zu Hause. Das ist nicht der Satz, der vorne im Flur hängt, sondern da ist der Satz, wenn das Flugzeug gerade weg ist. Oder wenn ich irgendwo bin, wo ich nicht hin sein will. Oder wenn mir in der Straßenbahn jemand vor Schienbein tritt. Dann kommt der Satz, ich bin angekommen, ich bin zu Hause. Und deswegen brauche ich dann für mich diesen leicht abgeänderten Satz, der aber genau das trifft. Jetzt bin ich hier. Hier in der Situation. Da vorne fliegt das Flugzeug weg. Ich bin in der Situation. Jetzt bin ich hier. Ich möchte es nicht, das ist klar. Aber ich bin hier. Und jetzt greift das Offensein, das Zurücktreten, das Ganze sehen. Und dann bin ich in der Praxis, vorher nicht. Vorher habe ich nur einen Satz im Kopf, aber ich praktiziere nicht. Ich bin angekommen, ich bin zu Hause. Eine der herausforderndsten Sätze, die es in der spirituellen Welt gibt. Ich bin die Tage noch mal so meine Unterlagen durchgegangen und bin auf einen sehr, sehr schönen, kurzen Text gestoßen. Es sind zwei Teile. Und der eine heißt Plum Village Practice Attainments. Und Attainments heißt sowas wie Verwirklichung, Anwendung. Moment, ich habe es mir. Attainment, ich kann es mir. Erlangen oder Errungenschaft oder Zweckerfüllung. Ja? Also Plum Village Practice Attainments sind vier. Und ich lese euch den ersten Satz vor und der heißt I have arrived, I am home. Schon mal gehört. Und dann gibt es andere, ich gehe jetzt nur auf den ein, deswegen, weil es dann die nächste Gruppierung gibt, das heißt The Four Attainments of Plum Village. Und der erste heißt I have arrived, I am home. Dann kommen andere. Also insgesamt sind das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Nein, 7. Denn I have arrived, I'm home ist doppelt. Und damit will ich deutlich machen, das ist der Praxissatz für uns. Hier im zweiten Teil, das sind übrigens, ist aus Vorträgen von Thai aus 2011 und 2012 und ich hänge dieses Blatt aus und da sind dann auch die Downloads für die Vorträge. Ich habe sie heute Morgen noch geprüft, die funktionieren und ihr könnt ihr dann mal nochmal nachhören, auch in der Sangha nochmal durchsprechen und nochmal tief verstehen, was Thai eigentlich so am Herzen liegt und was ihm wichtig ist. Und das Wichtigste ist ihm, I have arrived, I am home. Aber bitte, im Sinne von Situationsgewahrsein und Kontextgewahrsein. Jetzt bin ich hier, in diesem Ganzen. Beim zweiten Teil, I have arrived, I am home, kommt etwas, ein kleiner Begriff noch dahinter. Und deswegen habe ich ihm dieses seltene Exemplar von Theils Gedichten mitgebracht. Sabine hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es ein seltenes Exemplar ist, eine nummerierte Vorzugsausgabe, und zwar die erste von 333. So, und daraus lese ich euch jetzt einen Text vor. Und das bezieht sich auf diesen anderen Begriff, den Thai benutzt für I have arrived, I'm home. Okay? Ja. Und der heißt Froschlosigkeit. Die erste Frucht der Praxis ist das Erlangen der Froschlosigkeit. Jetzt kommt ein Begriff, der muss erweitert werden, sowohl männlich wie weiblicher, dass da keine Missverständnisse entstehen. Wenn man eine Froschdame mitten auf einen Teller setzt, so springt sie nach wenigen Sekunden wieder herunter. Klammer auf, ein Froschherr auch. Klammer zu. Setzt du die Froschdame erneut mitten auf den Teller, springt sie wieder fort. Du hast so viel Pläne. Da gibt es etwas, was du unbedingt werden willst. Deshalb willst du immer einen Sprung machen. Einen Sprung vorwärts. Es ist schwierig, den Frosch in der Mitte des Tellers festzuhalten. Du und ich, wir haben beide Buddha-Natur in uns. Das macht Mut. Aber du und ich, wir haben auch beide Frosch-Natur in uns. Deshalb heißt das erste Ziel der Praxis Froschlosigkeit. Das wäre eigentlich so ziemlich alles, was ich heute sagen könnte. Ihr habt das alle schon mal gehört, ich habe schon mal gehört, ich habe schon tausendmal gesagt und weiß auch, das ist nicht ganz so einfach. Das hört sich immer so ganz simpel an. Und wir alle kennen das gut, ich bin ja der Froschherr, also der männliche Teil von der Froschdame, verhalte mich genauso. Es ist gar nicht einfach, uns auf der Mitte des Tellers festzuhalten. Wir sind alle dabei, immer zu springen und haben dies vor und haben jenes vor und das muss dringend gemacht werden und jenes ist doch dringend dann und so weiter und so weiter. Und dann fragen wir immer, ja. Und das war eine der Hauptfragen, die mich erreicht haben. Aber wenn ich dann so in meinem Leben stehe, wo ist da die Praxis? Wie hieß das eben? Die erste Praxis ist die Froschlosigkeit. So, wie erreichen wir die? Denn vieles von dem, was wir hören, ist zwar sicherlich aus einem tiefen Verständnis heraus formuliert von Thai, wobei wir da ein bisschen hinterherhinken, habe ich immer wieder den Eindruck. Wir hören das zwar alles und haben das alle schon mal gehört und deswegen kommt trotzdem leider immer noch die Frage, ja und, was sollen wir denn praktizieren? Und dieser einfache Hinweis, Froschlosigkeit, hilft uns dann nicht viel. Und es hilft uns auch nicht so recht zu sagen, naja, dann halten wir uns mal auf dem Teller fest. Das verstößt ein bisschen gegen die Gewaltlosigkeit. Das merken wir ja auch, ne? Wir möchten doch so gerne hüpfen und wir haben auch dringend Dinge vor und müssen dies und jenes machen. Und da wird uns dann aber gesagt, stillsitzen, Körper und Geist zusammenbringen, ruhig, nichts tun. Buddha Natur. Und das funktioniert dann nicht. Und so müssen wir uns noch einmal gut damit auseinandersetzen. Oder ich versuche noch einmal diesen Weg aufzuzeigen, so knapp wie es mir möglich ist. Wie kommen wir von der Froschlosigkeit zur Buddha-Natur? Denn die steht plötzlich da im Raum. Ja, ein Satz, wir haben auch. Wobei das nicht so ganz korrekt ist. Wenn wir sagen, wir haben, dann können wir jetzt im Moment nur sagen, die Froschlosigkeit. Das haben wir. Und da halten wir auch dran fest. Oder andersrum, die lässt uns auch nicht los. Mit der Buddha-Natur ist das so eine Geschichte. Von der haben wir gehört. Und vor allen Dingen unsere asiatischen Lehrer behaupten auch noch, dass wir sie hätten. Aber korrekterweise heißt es in unserem Abendvers, wo ist er jetzt, den ihr alle ja nicht nur mitsingen könnt, sondern auch beherzigt. Das ist unsere nächste grundlegende Praxis und ich fange mal wieder an zu wühlen. Da ist er. Körper, Rede und Geist vereint in Stille. In wahrer Achtsamkeit weilen Körper und Geist. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Wir entdecken wieder unsere wahre Natur. Wir haben sie also nicht so sehr. Aber wir haben sie doch irgendwo, sonst könnten wir sie nicht entdecken. Der Vorgang zur Buddha-Natur zu kommen, ist also ein Entdecken von etwas, was wir haben, das aber offensichtlich, nehme ich jetzt mal an, unter der Froschlosigkeit sitzt. Denn hier heißt es, Körper, Rede und Geist vereint in Stille. Das ist dieses Zurücktreten, Körper und Geist vereinen. Und jetzt heißt es, keine Gedanken von richtig und falsch. Die Gedanken von richtig und falsch ist die Froschlosigkeit, ne? Das Bewerten, das Reinspringen, das Behaupten, das Hin- und Herhüpfen. Und wir gehen in unserer Praxis, und der Abendvers ist die wichtigste nächste Praxis, gehen wir davon aus, dass es uns möglich ist, sozusagen zur Buddha-Natur zurückzukommen oder sie zu entdecken. Denn dieser Ausdruck, unsere wahre Natur, ist nur ein Ausdruck für die Buddha-Natur, wahres Bewusstsein, reines Gewahrsein, Rigpa und ähnliches mehr. Ja, also bitte jetzt nicht fragen, wo sind da Unterschiede? Es sind nur Unterschiede in der Bezeichnung. Wir müssen also jetzt für uns entdecken, wie wir vor allen Dingen zur Buddha-Natur kommen, zur wahren Natur, wissend, dass sie da ist. Und das setzt uns jetzt auf eine Reise des auch Verstehens unserer Natur. Denn unsere wahre menschliche Natur ist zunächst erstmal die Froschlosigkeit. Damit fangen wir an. Und ich mache uns das immer wieder deutlich, auch wenn viele Spirituelle das nicht hören wollen. Und die meinen, na ja, gut, also da ist ja sowas wie Unruhe und Froschlosigkeit und dies und jenes, aber da kommen wir ja mit unserer Spiritualität dann wohl schön drüber. Wir müssen sie grundsätzlich erstmal anerkennen. Das ist der Punkt. Wir müssen sie grundsätzlich erstmal so sehen, wie sie wirklich ist oder wie wir sie erleben. Unsere menschliche Natur ist genauso wie alle Wesen eine Aufgabe, uns, unseren Körper, zu erhalten, am Leben zu halten und daran zu hindern, zu sterben. Das ist die grundsätzliche Aufgabe. Deswegen sind wir hier. Das ist die grundlegende Natur. Deswegen sind wir da. Deswegen brauche ich so oft das Wort Survival Mode. Und wenn ihr den Satz jetzt hört und übersetzt es vielleicht für euch in irgendeinen Begriff, der euch angenehm ist, außer Stress, das ist viel zu wenig, werdet ihr merken, dass ihr den ganzen Tag immer wieder in kleine Situationen in diesen Schreck reinkommt. Jetzt wird es gefährlich. Und es ist so albern, als wenn morgens die Tasse Kaffee weg ist. Dann zucken wir sofort. Als wenn da irgendwelche Gefahr wäre. Wir kommen sofort instinktiv in unseren Survival Mode. Wir nennen ihn nicht so. Das wäre auch als spirituelle Menschen peinlich. Aber es ist so. Die Grundlage unseres Seins als biologisches System ist die Aufgabe, uns zu erhalten. Und das wird in diesem sozialen Kontext zum Teil schwierig. Draußen in der freien Natur, wozu es grundsätzlich mal angelegt war, in der Steppe, war das nicht ganz so schwierig. Da konnte man vor dem Säbelzahntiger noch weglaufen. Ja. War schon schwierig genug. Wir heute leben in einer immensen Welt der Angst. Jetzt taucht das überall auf den Zeitungen auf, die Sahara kommt. Kennt ihr die Sahara? Ja? Die kommt jetzt. Ja? Und wird die ganzen Wälder fressen und irgend sowas in der Art. Wir werden also ständig überrollt mit Nachrichten, die uns tief untergründig in unserer Existenz bedrohen. Kriege, Naturkatastrophen, Flüchtlinge und wie das auch im Einzelnen immer heißt. Und wir sitzen also dort unten und bitte denkt jetzt nicht, dass wir uns mit dem Geist auf den Teller setzen können und Stille halten. Das können wir vielleicht machen, indem wir alles abschließen und uns diese berühmte Kappe über den Kopf stülpen und uns rausziehen. Im Leben geht das nicht. Wenn ich das aber grundsätzlich einmal erkenne, dass das meine Grundnatur sozusagen ist, dann kann ich im täglichen Leben mich immer wieder fragen, Moment mal, stimmt das eigentlich? Ist das wirklich so gefährlich? Könnte ich nicht vielleicht auch damit leben, dass es heute Morgen keinen Kaffee gibt? Für mich eine große Herausforderung. Ja. Aber es geht. Ja. Wir haben jetzt vor kurzem das Körper- und Geist-Retreat gehabt, Körper und Geist harmonisieren. Und da gab es 3 Tage keinen Kaffee. Und einer der Hauptmatadoren sagte, das ist unmöglich. Ich bin es gewöhnt, morgens als erstes eine Kanne Kaffee zu trinken. Und nach 4 Tagen kam er raus und sagte, das geht. Das hätte ich nicht gedacht, dass das geht, aber es geht. Also bitte, das ist so der erste Schritt. Akzeptieren, dass wir immer wieder in diesen Druck reinkommen. Dass wir immer wieder in die Verteidigung reinkommen, in die Angst, in das Spontane uns verteidigen. Bitte glaubt nicht, dass das von selbst verschwindet. Wir haben grundsätzlich als Mensch, als biologisches Wesen, die Aufgabe, uns zu erhalten. Ganz schön hat das Damasio formuliert. Es ist offensichtlich, Antonio Damasio, ein Neurowissenschaftler. Ich zitiere ihn sehr oft. Es ist für mich eine Grundlage für mein westliches Verständnis dessen, was meine spirituellen Vorfahren als Asiaten mir erzählt haben. Es ist offensichtlich, dass der fortwährende Versuch, einen Zustand positiv gesteuerten Lebens zu erreichen, ein tief verwurzelter und höchst charakteristischer Teil unserer Existenz ist. Hört sich kompliziert an? Nein, ne? Das ist das Erste. So haben wir alle angefangen und so erleben wir uns ständig. Aber das kann ja nicht alles sein. Zeit sagt ja in diesem Fall, es gibt also offensichtlich einen Weg, er nennt das die Praxis, der uns aus der Froschhaftigkeit, aus der Unruhe, aus dem von meinem Ausdruck her biologischen Bedingtsein dieses Systems herausführt in eine andere geistige Zustellung zur Welt. Das muss uns klar sein. Mit dieser Froschhaftigkeit können wir nichts weiter machen, als sie so ein bisschen zu beruhigen. Da mag ich dann auf jemand anders hinweisen, der uns vielleicht ein bisschen näher ist. Gerald Hüther, der in einem wunderschönen Buch, was wir sind und was wir sein könnten, sehr deutlich aufzeigt, jede schwerwiegende Irritation oder Belastung erzeugt im Hirn eine sich ausbreitende Erregung, die dazu führt, dass nur noch auf der Ebene der besonders stabilen, durch bisher Erfahrungen bereits gut gebahnte Verhaltensmuster ein entsprechendes Aktivierungsmuster entsteht. Das heißt ganz einfach, wenn wir richtig gut unter Stress stehen, rutschen wir in unserem Geist runter auf Notfallprogramme. Und das kennt ihr alle gut. Und ich kenne es auch gut. Und das ist völlig natürlich und völlig normal, solange wir im Wesentlichen in unserem biologischen Bewusstsein stecken. Und jeder von uns kennt das und kennt das ganz besonders gut in dieser Gesellschaftsform, in der wir kennen, wenn der Druck hoch wird, vor allen Dingen, wenn es ganz plötzlich kommt und ich fast keine Chance habe, sozusagen innerlich zurückzutreten und aufzumachen, greifen die untersten Programme, greift dieses gesamte System auf die Programme zurück, die bisher funktioniert haben. Wir greifen also auf die Notfallprogramme zurück. Und erst dann, wenn das nicht der Fall ist, greifen höhere Muster. Und deswegen könnt ihr verstehen, dass eine geistige Erweiterung und eine geistige Größe, so wie uns das die alten Vorfahren schmackhaft gemacht haben, bisher nur möglich war in Klöstern. Da ist der Stress nicht da, da ist kein Druck, da ist kein Survival-Mode. Da wirst du mit allem bedient und mit allem versorgt, ja? Und kannst dich ganz darum kümmern, sozusagen das Bewusstsein hochzufahren. Und damit wissen wir, was auf uns als Verantwortung und Herausforderung auf uns zukommt. Grundsätzlich auf unseren Geist achten, grundsätzlich auf unseren Lebensstil achten, grundsätzlich darauf achten, wie wir mit diesem Leben leben. Und wenn wir unser Leben so einteilen, dass wir eigentlich nur unter Stress stehen, aus welchen Gründen auch immer, können wir bestenfalls abends auf dem Kissen entspannen, aber mehr nicht. Und ihr werdet das alle gut kennen. Und die meisten nicken dann, nennen sie immer die Buddha-Verehrungshaltung. Ja? Das körperlich-geistige Mantra, was eigentlich nur heißt, ich bin müde und ich gehöre ins Bett. Und ich bin erschöpft und das war wieder ein verdammt schwieriger Tag. Das heißt also, grundsätzlich zunächst erstmal müssen wir das Vorfeld ein bisschen betrachten. Gerald Hüther nachlesen, was wir sind und was wir sein könnten, erleuchtend. Und dann umsetzen und sagen, Moment, Moment, Moment. Ich möchte aber doch aus diesem Geist des Frosches herauskommen, in einen höheren Geist, in die Buddha-Natur. Deswegen sind wir doch hier, oder? Also muss ich in einem gewissen Vorfeld bereits schon arbeiten. Und ihr hört Thai vor allem Leute, Menschen, die Thai lange gehört haben, dass er immer wieder sagt, achte darauf, wo du lebst, mit wem du zusammen bist, was du isst, was du siehst und. Wenn wir das nicht tun, fehlt uns der nächste Schritt. Okay? Gehen wir also den nächsten Schritt an. Der erste Schritt, den wir als Menschen gemacht haben, war ein erster Sprung in der Bewusstheit. Was ich eben angesprochen habe, ist, dass wir ja eben nicht Tiere sind, in dem Sinne, dass wir definiert sind, dass wir Impulse haben, dass wir Triebe haben und ähnliches mehr, sondern wir haben jetzt eine Software entwickeln können, mit der wir uns jetzt zurechtlegen, wie wir mit dem Leben zurechtkommen. Ist schon eine gewaltige Veränderung gegenüber dem Löwen, zum Beispiel, ja. Der kann nicht anders. Der muss eine Gazelle hinterherjagen und die fressen. Wir können komischerweise auch dann sagen, naja, also heute gibt es kein Fleisch. Wie wäre es denn mit einem netten Salat oder Ähnlichem? Wir haben Freiheiten. Wir alle verkennen das mittlerweile. Wir erinnern uns da nicht mehr daran, welche Freiheiten wir haben gegenüber einem Tier. Das Problem ist dann aber eingetreten, und das alle kennen wir wieder gut, dieses ganze konditionierte Bewusstsein, diese ganzen Programme, Ideen, Glaubensbekenntnisse sind sozusagen jetzt eine zweite Impulskontrolle geworden. Wir verhalten uns genauso wie der Löwe, nur eben als Deutscher oder Italiener oder Inder. Jemand, der gereist ist auf der Welt, weiß, die sind festgefahren, die sind festgefahren, die sind festgefahren. Wir sind festgefahren. Ja? Wir haben also nicht so sehr viel dabei rausgeholt, dass unser Geist lebendiger und wacher geworden ist. Wir haben sogar noch was dazu getan. Wir sind jetzt doppelt konditioniert. Vom Körper her und jetzt von einem darüberliegenden konditionierten Bewusstsein. Und jetzt gab es eine Situation, von der berichtet wird. Die meisten von euch kennen diesen Bericht aus dem Alten Testament, also ein Mythos. Aber da er überall berichtet wird, hat er wohl offensichtlich etwas Klares an sich oder etwas Wahres an sich. Und ihr alle kennt die Geschichte. Ja. Adam und Eva lebten im Paradies, waren voll eingebunden in das sogenannte Unbewusste. Und dann passierte da irgendetwas und dann, wie es so schön heißt, aßen sie vom Baum der Erkenntnis. Das ist die erste große, eigentliche, reine menschliche Revolution, das Bewusstsein. Ich habe das heute Morgen im Endabsatz von Maturanas schönem dicken Buch Der Baum der Erkenntnis nochmal nachgelesen, da beschreibt er so schön, bis dahin wussten Adam und Eva nichts anderes, wie sie waren. Und sie konnten noch nicht mal sagen, sie waren nackend, weil sie sich nie angezogen hatten. Ja, sie wussten einfach nur, so sind wir. Und als sie vom Baum der Erkenntnis gegessen haben, und so steht es auch in der Bibel, waren sie sich bewusst, dass sie nackend sind. Ein absolut revolutionärer Sprung im Bewusstsein der Menschheit. Bewusstheit. Ich bin mir jetzt bewusst, dass es vorher nicht gab. Ein Tier hat das kaum oder nur in Ansätzen. Wir als Menschen haben diesen immensen Bewusstseinssprung, diese immense Bewusstseinserweiterung. Und an der Stelle ist jetzt unser zweiter Ansatz. Ich komme in eine Situation Und jetzt greift dieses Bewusstsein, der erste Schritt des Bewusstseins, diese erste Stärke des Geistes, die zurücktreten kann und sagen, ah, das ist jetzt hier. Dieses fast unbegreifliche, ich bin ja nackend, ohne vorher gesehen zu haben, dass ich Kleidung anhatte. Ein nicht nachvollziehbarer Aspekt, an dem alle Philosophen, Neurophysiologen und so weiter hängen im Moment. Und das immer noch so, dass the hard problem betrachtet wird. Was ist dieses Bewusstsein und wie ist es möglich, dass ich mir von etwas bewusst sein kann, ohne das Gegenteil gesehen zu haben? Ja. Bitte nehmt das als nächste Praxis auf. Im täglichen Leben, in ich weiß nicht was für Situationen. Nicht nur, wenn ihr solche Anleitungen hört. Stehen bleiben. Innerlich zurücktreten und sagen, ah, das ist jetzt da. Und es geht nicht darum, dass wir jetzt Situation Awareness praktizieren, sondern dass wir stärken, dass wir bewusst sein können. Das Stärken des innerlichen Zurücktretens und unsere tibetischen Vorfahren nennen das das Wissen um das Bewusstsein. Bewusstsein ist nach deren Definition, und das kann ich nachvollziehen, the knowing quality of the mind. Ja? Der Mind, der Geist hat eine Qualität und die ist knowing, die weiß. Aber bitte nicht im angelernten Sinn, sondern einfach, ah, da ist. Ich nenne es immer Bewusstsein, weil alle westliche Literatur mit diesem Begriff operiert und dort nachforscht, welche Wesen haben Bewusstsein, wie viel Bewusstsein haben sie, wie drückt sich Bewusstsein aus und ähnliches mehr. Und für uns also, nachdem wir also grundsätzlich erstmal ein Gefühl dafür kriegen, jetzt schiebt es mich. Wenn ich das nicht mitkriege, dann raste ich durch. Dann bin ich wie jedes andere Tier auch. Ich reagiere auf die Situation und alle meine Programme funktionieren. Wir haben eine große Chance als menschliche Wesen. Stehen bleiben. Und das müssen wir üben. Und wenn jemand sagt, ich kann das nicht, dann kann ich immer nur sagen, üben. Ich habe es gemacht seit 40 Jahren, es klappt immer noch nicht ganz. Aber ich habe Erfolge damit. Manchmal kann ich sagen, Moment, so nicht. Das tust du nicht mehr. Das wäre auch nicht gut fürs Ganze, ja? Nicht nur, dass ich es nicht mehr tue, sondern ich sehe das Ganze und sage, mein Gott, da lässt er aber die Finger von. Das ist die Kraft. Und die müssen wir in unserem täglichen Leben praktizieren, praktizieren, praktizieren. Bitte, Praxis ist nicht irgendetwas Kurioses, es ist keine Verhaltenstherapie. Praxis ist, den Geist zu stärken im Sinne, dass er bewusster wird. Dass er auch die Kraft bekommt, jetzt nicht zu reagieren. Und dann kommt dieser ganz kleine Punkt. Moment. Und in diesem kleinen Punkt entsteht etwas Menschliches, das heißt Kreativität, Wachheit, hinschauen können, wählen können. Das können nur wir Menschen. Ich sage das immer im Scherz, wenn ich sehe, dass der Hase bei mir an den Fenster vorbeihüppelt, das sind immerhin solche Tiere, ja, dann weiß ich, der ist hinter Helgas Kohl her. Und der kann nicht anders. Dem kann ich also nicht sagen, hey Junge, komm mal vorbei, ich habe für dich ein Käsebrötchen. Der kann nicht anders. Und viele von uns können nicht anders. Das ist das Schlimme dabei. Wir können immer noch nicht anders. Trotzdem, wir ständig behaupten, wir praktizieren, wir können aber nicht anders. Deswegen praktizieren wir nicht. Und das ist kein Vorwurf. Ja? Das ist lediglich ein Statement, das auch für mich gilt. Praktizieren heißt jetzt als erstes, ich erkenne, wo ich bin. Jetzt bin ich hier. und ich spüre sozusagen von innen her das Schieben des Biologischen. Und es gibt genügend Situationen, da soll ich es auch nachgeben. Ja? Da heißt es dann, wenn der Braunbär kommt, nichts wie auf dem Baum oder was auch immer. Also nicht immer sagen, oh, ich bin jetzt cool, ja, und immer bewusst und verständnisvoll und liebevoll. Und in der Zwischenzeit haben sie mich gebissen. Ich habe bereits an der Ebene gewisse Verantwortung dafür, zurückzutreten und sagen, Moment, Moment. Aber im Wesentlichen werde ich geschoben. Ihr könnt das alles im Beruf erleben, in Büros, in den Schulen, in den Familien. Überall funktioniert dieses Schieben. Wenn ich das voll akzeptiere, entsteht eine gewisse Bewusstheit dafür. Dann, wenn ich mir darüber klar werde, dass ich jetzt schon wieder geschoben werde, entsteht der erste Schritt der Freiheit. Vorher nicht. Vorher bin ich vollautomatisch und unbewusst. Das heißt also, wenn jemand mir dann hinterher sagt, Mensch, aber stell dir mal vor, ich hab's geahnt, dann sage ich, bravo, toll. Das ist der erste Schritt. Jetzt können wir den ausbauen. Und dann treten wir mal das nächste Mal zurück und sagen, ist nicht. Jetzt habe ich so schön gegessen, das hat mir so gut geschmeckt. So richtig schön, basisch, vegetarisch, vollwertig, ja, so richtig so. Und habe gerade so viel gegessen, dass der Magen, der Körper signalisiert voll, ja, der macht sowas. Dafür ist er da. Ja. Der gibt uns ein Signal und sagt, danke, alles okay, also noch, ja, hab genug. Und dann kommt doch wahrhaftig dieses Eis auf den Tisch. Ja. Und wenn wir ganz normale Menschen sind, Bürger, Hinz und Kunst, die Bildzeitung lesen und sonst was machen, gehen wir aufs Eiscreme, obwohl wir voll sind. Und hinterher sagen wir, Mensch, das war jetzt also zu viel und ich hätte doch nicht und so. Na ja, okay, wo ist deine Praxis? Kannst du nicht zurücktreten? Es ist zu viel. Du bist doch ein Mensch, der wählen kann. Du bist doch ein Mensch, der zurücktreten kann. Wenn du da schon nicht zurücktreten kannst, kannst du es woanders gar nicht. Herausforderung, ich weiß, ist auch für mich. Aber da setzt der nächste Punkt an. Und wir haben tausend Situationen in unserem täglichen Leben, immer wieder zu prüfen, kann ich jetzt zurücktreten? Gibt es jetzt eine Situation, wo ich das vielleicht völlig harmlos mal prüfen kann? Ich würde gerne da hinterher gucken. So, ne? So, das sind immer so die üblichen. Ne? Aber ich tue es nicht. Ich könnte, aber ich tue es nicht. Das ist also der nächste Schritt. Okay? Ja. Und jetzt kommen wir auf den eigentlichen spirituellen Schritt. Wahrscheinlich so ungefähr gegen 500 vor Christi hat es so eine weitere Evolutionsschub gegeben, nenne ich es mal so. Ja. Das ist der Zeit, wo Sokrates, Buddha, Lao Tzu gelebt haben. 500 vor Christi ungefähr. Diese Menschen haben entdeckt, es gibt noch ein anderes Bewusstsein. Dieses Bewusstsein, das ich eben beschrieben habe, ist ja noch das Bewusstsein von etwas. Ja? Ich gucke also noch hin. Ah, ich bin mir etwas bewusst, dass da ist. Ich bin mir also bewusst, dass ich mich so verhalten könnte. Und dieses Bewusstsein hilft mir jetzt, zurückzutreten und mich zu öffnen. Aber es ist immer noch ein Bewusstsein von etwas. Der nächste Schritt ist, ein Bewusstsein zu erleben, das nicht mehr bewusst ist von etwas. Und das nennen wir dann reines Bewusstsein, wahre Natur, Rigpa. Und so weit wir bisher in der Evolution sind, können wir das nur oder überwiegend nur erleben in der stillen Meditation. Wenn alles andere ruhig ist, wenn keine Impulse da sind, dann kann ich innerlich zurücktreten und auf diese neue Bewusstseinsebene kommen. Reines Gewahrsein. Das ist Bewusstsein ohne ein Objekt. Okay? Das ist das, was uns immer wieder erzählt wird, was wir prüfen können, üben können und was vor allen Dingen in den Schulen, die intensiv auf Meditation ausgerichtet sind, auf Bewusstseinsmeditation, dann uns auch vermitteln, ja, das ist möglich. Da kommt ein neues, höheres Bewusstsein dann auf. Das ist der nächste Schritt. Und was ich beobachte, ist, dass das jetzt stärker und stärker wird. Es wird das Bewusstsein des Objekts stärker. Wir öffnen uns mehr und mehr, treten aus ihrem kleinen Ich-Bewusstsein heraus, aus diesem Survival-Mode und können sich öffnen für das Ganze, können den Nachbarn sehen als Nachbarn, als Mensch und nicht nur als Türken. Das ist der erste Prozess, der jetzt in viel größerer Form greift. Ja. Immer noch viel zu wenig, immer noch eine kleine Menschheit. Aber wir alle gehören sicherlich dazu, dass wir zurücktreten können, können uns öffnen, können Optionen entwickeln, können den anderen als Mensch mit akzeptieren und ähnliches mehr. Aber wir dürfen nicht verpassen, dass wir noch einen weiteren Schritt gehen. Das, was wir jetzt erleben, ist ein ganz natürlicher, bewusster, evolutionärer Prozess, dass das Bewusstsein von etwas sich weitet auf dieses von in etwas Größeres. Ja? Ich möchte wenigstens darauf hinweisen, dass das alles die Vorbereitung, die notwendige Vorbereitung ist für den nächsten Schritt, den eigentlichen spirituellen Schritt in das reine, klare, offene Bewusstsein. Denn aus diesem reinen, klaren Geisteszustand entstehen jetzt Qualitäten, wie Verstehen, Mitgefühl und ähnliches mehr. Dieses reine, klare Bewusstsein ist die Buddha-Natur, ist unsere wahre Natur. Und aus der wahren Natur, aus der Buddha-Natur, verhalten wir uns logischerweise wie ein Buddha. Alles andere sind Versuche, dorthin zu kommen mit unserem normalen Bewusstsein. Das geht nicht, das geht schief. Es gibt genügend Informationen und Beobachtungen, dass Menschen, die in die Tiefe dieser Meditation hineingekommen sind, eben diese, wenn man so will, Emotionen dann erleben. Ja? Ganz logischerweise. In der Tiefe unseres Seins sind wir nur mitfühlend, verständnisvoll und ähnliches mehr. Nicht aus unserem normalen Bewusstsein heraus. Da sind das dann Übungen, uns dorthin zu bringen. Aber sie kommen nicht aus uns heraus. Deswegen möchte ich immer wieder alle darauf hinweisen, nehmt euch die Zeit, gebt euch die Zeit in eurem Leben, dass ihr zu dieser Tiefe eures Seins zurückkommen könnt. Zur Stille des Geistes. Aber nicht deswegen, weil es Stille ist. Ich warne immer sehr davor, das Kissen ist nur eine Situation, aber kein Mittel. Das ist lediglich eine Situation, uns in die Stille des Geistes zu bringen, um in unserer Welt anders uns zu verhalten. Wir bringen nicht diese Stille in die Welt. Wir bringen das Bewusstsein, das klare Bewusstsein in die Welt. Und das kann auch dann kräftig mal sein und sagen, so nicht. Aber dann aus Verstehen und Mitgefühl. Und nicht aus Wut und Ärger. Das merken wir dann. Ob wir jetzt ärgerlich sind, oder ob wir eben aus einem größeren Geist kommen. Und deswegen, und das ist mein letzter Satz, brauchen wir andere Menschen. Und deswegen brauchen wir Menschen um uns herum. Und am besten eine Sangha. Ja. Wir brauchen also sozusagen Tests. Da kann ich also brav sitzen, komme also halb erleuchtet aus von meinem Kissen runter. Und dann sind die Schuhe weg. Und wenn ich dann ausraste, habe ich nichts gemacht. Gar nichts. Lediglich stillgesessen. Im schlimmsten Falle gedöst. Und deswegen brauchen wir andere Menschen. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Auf der einen Seite sozusagen von mir aus rüber. Ja? Ich reagiere nicht mehr. Du kannst dich benehmen, wie du willst. Ja? Du kannst bei mir keine Knöpfe mehr drücken. Die sind ausgebaut. Ja? Aber das muss ich natürlich erleben. Ja? Ich kann also da brav sitzen und sagen, wow, das ist, haben wir alles hinter uns. Ich muss jemanden haben, der sagt, na, sollen wir mal? Wir brauchen Knöpfedrücker. Und dann können wir von innen her sagen, gerade noch gut gegangen. Okay, wir brauchen das. Und wir brauchen auf der anderen Seite auch das als Lerneffekt. Da ist jemand dabei und der drückt bei mir die Knöpfe. Und dann kann ich sagen, aha, 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 was muss ich jetzt da in meinem Geist noch mal so ein bisschen stabilisieren? Ich hatte gedacht, ich wäre schon ziemlich stabil, aber ich werde ja beim kleinsten Hauch umgeschmissen. Also lass mich noch mal genau hingucken, was treibt mich da eigentlich? Ja? Ich habe also die zweifache Aktion. Ich brauche den anderen, um mir zu zeigen, wo ich stehe. Und ich brauche den anderen, um auch den Erfolg zu erleben. Mensch, das geht. Es klappt. Sonst bin ich immer daran ausgerastet. Jetzt nicht mehr. Wow. So. Okay, also das war jetzt im Crashkurs der Weg von der Froschhaftigkeit zur Buddha-Natur. Schneller geht's nicht. Aber wie alle Crashkurse, die sollten ja auch packen, ne? Und sagen, mein Gott, nochmal. Ne? Denn wenn wir das immer so klein dosiert mitkriegen, gewöhnen wir uns dran. Nicht so kleine Giftdosen machen uns nachher völlig immun. Ja? Das heißt also, wenn wir das da mal immer in kleinen Dosen mitkriegen, tun wir so, als wenn das so normal wäre für uns. Ist es aber nicht. Wir sind sozusagen angewöhnte Dharmas. Deswegen drücke ich gerne manchmal ein bisschen und haue so ein bisschen auf die Schläfrigkeit. Ich hoffe, das habe ich heute gemacht. Ja. Und ich bin ganz sicher, ich habe auf die Fragen so ein bisschen geantwortet, die immer wieder heißen, die Praxis greift bei mir nicht so richtig. Und wenn ich aber in der Situation bin, was soll ich denn dann tun? Und es geht ja auf dem Kissen so ganz gut, aber wenn ich draußen bin, nicht. Immer die gleichen Fragen. Und ich habe mal irgendwann jemand gesagt, da scheinst du mit der Praxis noch nicht viel weitergekommen zu sein. Und dann war die Person immens ärgerlich. Dann habe ich gesagt, siehste. Ja. Also nochmal wiederholen. Das Erste ist, unsere biologische Verbundenheit zu akzeptieren. Und immer wieder mitzukriegen, wie schnell ich dort reinkomme, wie schnell der Survival-Mode greift. Und zu sagen, aha, jetzt werde ich gerade wieder geschoben. Das ist der erste Schritt in die Freiheit. So ein ganz klein bisschen Bewusstheit, so ein kleines bisschen Wissen, dass ich mich jetzt biologisch konditioniert verhalte. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, das zu stärken, sodass ich in vielen, vielen Situationen zurücktreten kann und sagen, jetzt komme ich dorthin, dass ich nicht mehr reagiere, sondern dass ich agiere. Dass ich mich entscheide und dass ich mich mit gutem Herzen entscheide und nicht, weil ich mich an irgendein Dogma halte. Und wenn es das Gesundheitsdogma ist, dass ich drauf gucke und sage, Eis, Milch, no. Das ist kein Weg. Ja? Das ist eine intellektuelle Überzeugung, aber kein von innen her. Nein, danke, ich habe genug. Es war jetzt gut und jetzt reicht's. Und dann kommt eben dieser nächsthöhere Schritt. Deswegen sind wir eigentlich überhaupt auf dem Weg in das höhere Bewusstsein, in das klare Bewusstsein, in das reine Bewusstsein. Und aus dem heraus andere Verhaltensmuster, nämlich die Verhaltensmuster eines Buddhas zu erleben. Das mag für alle, für viele von uns sehr, sehr weit weg sein, ja? Aber ich weise es deswegen darauf hin, das Sitzen ist nicht das Sitzen, sondern es ist diese Phase, den Sprung zu machen, so wie es hier im Abendvers steht. Wir wiederentdecken unsere wahre Natur. Wenn ich diese wahre Natur dort auf dem Kissen nicht wiederentdecke, könnte ich vielleicht auch besser mal um den Bau laufen oder sonst was machen. Und diese wahre Natur ist nicht ein Nicht-Handelnde. Ist nicht irgendwas ewig Stilles, sondern es ist klares Bewusstsein, Verständnis, Mitgefühl und gar klar und offen und wach in der Welt stehen. Das ist unsere wahre Natur. Geht hier noch.